Bruder Branham in Phoenix, Arizona am 17. Januar 1965. Titel der Botschaft: Ein Paradox.
I've been waiting a long time to get back up here to Phoenix. I'm certainly happy this afternoon.
Ich habe lange gewartet, bis ich wieder Gelegenheit hatte, nach Phoenix zu kommen, und ich bin sicher froh, heute Nachmittag hier zu sein. Wenn ich hier bin, habe ich immer das Gefühl, dass ich unter Menschen sitze, die meine Freunde sind und die mich lieben. Große Gebetskämpfer kommen von hier. Sie haben für mich gebetet, jahrelang. Ich erinnere mich immer wieder an meine erste Versammlung, die ich hier hatte mit Bruder Outlaw, Bruder Garcia und den Predigern der Stadt. Wie hat uns der Herr doch gesegnet, als wir in der Jugend meiner Versammlungen waren. Seit damals hat Phoenix einen Platz in meinem Herzen und es ist schwer, es zu erklären. Als kleiner Junge wollte ich immer nach Phoenix kommen. Ich las immer über die Wüste und machte kleine Gedichte über die Wüste, als ich ein kleiner Junge war, über Arizona. Ich bin so froh, dass ich jetzt ein Eingeborener bin. Ich glaube, ich bin etwa ein Jahr alt oder ein bisschen mehr. Aber man findet kaum jemand, der älter ist. Jeden, den ich treffe und frage, bist du ein Eingeborener? Nun, ja, so weit, so lange, wie ich hier bin. Ich glaube, man muss ins Reservat der Apachen gehen, um jemanden zu finden, der ein wirklicher Eingeborener ist. Jemand sagte vor kurzem, Bruder Branham, wie gefällt es dir in Arizona? Ich sagte, das war die große Erwartung, mein ganzes Leben lang in Arizona zu leben, und Gott hat es mir gewährt. Wir sind hier gerade vor dem Konvent der christlichen Geschäftsleute, welches eine jährliche Angelegenheit geworden ist für uns, und heute Nachmittag haben wir uns versammelt für eine Vorversammlung vor dem Konvent, der am Donnerstagabend, glaube ich, beginnt. Es war mein Vorrecht, in den letzten Jahren zu kommen und diese Versammlungen zu haben, bevor die eigentliche Versammlung oder eigentlich der Konvent beginnt. Bruder Williams ist solch ein feiner Freund, er und Schwester Williams, und sie haben einen warmen Platz in meinem Herzen. Sie haben mich immer wieder eingeladen, und wir sind glücklich, dieser Einladung heute Abend Folge zu leisten. Auf der Plattform ist auch Bruder Fuller, Bruder Jewel Rose, Bruder Tony Stromi von Tucson, Bruder Borders, unser Leiter der Kampagne, und unser guter, alter, kostbarer Bruder Argenbreit. Wir hatten viele schwere Kämpfe miteinander auf der anderen Seite des Flusses. Und ich erwarte, auch auf der anderen Seite des großen Flusses eines Tages mit ihm zu wohnen. Wie heißt du jetzt, mein Bruder? Ah, Bruder Boer, Al Boer. Bist du nicht jener, der auch manchmal übersetzt für die Taubstummen? Wir sind so glücklich, euch alle hier zu haben. Ich sah eben hinab und sah einige meiner Freunde von Arkansas. Und als ich das erste Mal hier war, sagte ich euch, überall, wo ich hinkomme, finde ich jemanden von Arkansas. Ich bin sicher, wenn ich je zum Himmel gelange, werde ich einige von Arkansas finden. Sie sind gewiss treue, ergebene Menschen. Für gewöhnlich spreche ich sehr lange, aber ich versuche jetzt mein Bestes, meine Schriftstellen und Notizen zu machen, um nicht zu lange zu sprechen. Ich möchte für die Kranken beten, während ich in Phoenix bin. Die Botschaft, die mir der Herr gegeben hat, wisst ihr, manchmal sind diese Dinge etwas schneidend, und es war in jedem Zeitalter so, und ich versuche mein Bestes dabei zu bleiben. Wenn ich nicht die Dinge sagen würde, die Gott mir gesagt hat, und wenn es nicht von Gott wäre, dann wäre es nicht im Wort. Doch wenn es das Wort ist und eine Verheißung für diese Stunde, dann fühle ich, dass ich richtig handle, denn ich versuche nur das zu halten, was er für diese Stunde versprochen hat. Wenn man manchmal jemand ein bisschen nahe kommt in ihrer Theologie, dann lassen sie dich gerade fallen. Aber das sollte nicht so sein. Ich habe Freunde in all den verschiedenen denominationellen Gemeinden und so weiter, und ich lasse sie nicht fallen. Ich gehe in Ihre Gemeinden, wenn Sie mich kommen lassen und ich spreche. Wir sollten uns nicht fallen lassen wegen kleinen Ideen. Aber wisst ihr, wenn ich anders reden würde, als was in meinem Herzen ist, dann wäre ich ein Heuchler. Das möchte ich nicht sein. Vielleicht muss ich ihm eines Tages als Sünder begegnen, aber ich möchte ihm auf keinen Fall als Heuchler begegnen. Ich möchte aufrichtig sein. Wenn ich nun sagen würde, nun, ich werde dieses einfach auslassen, weil alle anderen es nicht so glauben, welch ein Mensch wäre ich dann und ihr könntet kein Vertrauen in mich haben. Und ich könnte kein Vertrauen in Gott oder in mich selbst haben, wenn ich so leicht Kompromisse machen würde. Jeder muss etwas haben, worin er sicher ist. Ihr könnt euren Glauben verankern, wenn ihr sicher seid. Aber wenn ihr nicht sicher seid, dann und eine Frage da ist, dann lasst es liegen, bis ihr sicher seid. Billy hat wahrscheinlich einige Gebetskarten herausgegeben. Er sagte mir, er hätte es getan. Irgendwann werde ich einige in die Gebetslinie rufen, damit für sie gebetet wird. Und wenn deine Karte nicht gerufen ist, oder ich meine eher, wenn sie gerufen wird, und du bist nicht sicher, dass Gott der Heiler ist und dass er dich heilen wird, dann nützt es nichts, wenn du heraufkommst. Denn wenn du geheilt werden möchtest, und da eine Frage ist, wenn du sagst, nun, da ist etwas in meinem Leben, das ich zuerst in Ordnung machen sollte, mach das zuerst in Ordnung und dann komm in die Gebetslinie. Denn Heilung ist das Brot der Kinder. Wir sehen das. Es ist in der Versöhnung und die Versöhnung wird zuerst für unsere Seele angewendet. Heilung ist immer jeder Botschaft vorausgegangen, um die Menschen auch zusammenzubringen. Viele Menschen werden eine Heilungsversammlung unterstützen oder zu einer Heilungsversammlung kommen oder zu einem Gesangsfestival, aber wenn es um eine arme, verlorene Seele geht, dass sie gerettet wird, dann sind nicht viele Menschen daran interessiert. Aber das ist die Hauptsache. Göttliche Heilung und Gesangsfestivals und so weiter, das ist nur so, wie Bruder Bosworth zu sagen pflegte, das ist der Köder am Haken und ihr zeigt dem Fisch den Köder und nicht den Haken. Dies ist nur, damit die Menschen eine Zeit lang zuhören, bis ihr ihnen die Botschaft präsentieren könnt. Gott hat dies in jedem Zeitalter getan. In allen Zeitaltern gab es Heilungskampagnen. Und wenn es eine echte Heilungskampagne ist, dann kommt hinter dieser Kampagne immer eine Botschaft. Niemals wird ein Zeichen einfach für ein Zeichen gegeben. Es geht einer Botschaft voraus.
God has did that in every age. Through every age has always been a healing campaign. And if it's a genuine healing campaign, behind that campaign always is a message. There never is a sign given just for a sign. It's forerunning a message. And I believe the same thing is 17 years ago.
Vor 17 oder 18 Jahren sandte mich der Herr, um für die Kranken zu beten, und dies bewirkte eine große Erweckung unter den Menschen. Viele große Diener Gottes sind hinausgegangen mit Heilungskampagnen. Aber die Heilungskampagne allein, wenn ihr immer noch im selben alten Trend bleibt wie immer, dann stimmt etwas nicht. Dann war diese Heilungskampagne nicht von Gott. Denn sie muss einfach zuerst die Aufmerksamkeit bringen und dann folgt die Botschaft. Als Jesus kam und die Kranken heilte, da war er für alle ein großer Prophet. Aber als er ihnen die Wahrheit des Evangeliums sagte, wer er war und weshalb er gekommen war, war er nicht mehr populär. Und so war es in jedem Zeitalter. Und so wird es weitergehen. Wir sind heute Abend hier und morgen Abend im selben Auditorium. Auch um 7 Uhr, stimmt das, mein Bruder? Um 7.30 Uhr morgen Abend. Und am Dienstag und ich glaube auch am Mittwoch. Im Ramada Hotel am Mittwoch. Und dann am Donnerstag beginnt der Konvent. So der Herr will, möchte ich immer dabei sein. Ich bin hier, euer Bruder, ein Helfer in Gottes Königreich, um euch in allem zu helfen, was ich kann, eure Fragen zu beantworten. Ich kann es vielleicht nicht, aber wenn wir darüber beten, werden wir es wahrscheinlich verstehen, wenn wir darüber beten und zu Gott gehen damit und nicht unsere eigene Meinung bilden. Wenn ihr krank seid, möchte ich könnte euch heilen, aber kein Mensch kann das tun. Es ist schon getan. Heilung liegt in euch. Es ist euer Glaube in das vollendete Werk, das Gott auf Golgatha mit Jesus Christus getan hat. Und außerhalb dem gibt es keine Heilung. Außerhalb dem gibt es kein Heil. Keine Gemeinde, keine Denomination, kein Ritual. Nichts trägt das Heil, nur Jesus Christus. Er wurde verwundet für unsere Übertretungen. In seinen Striemen sind wir geheilt. Er wurde verwundet für unsere Übertretungen. In seinen Striemen sind wir geheilt. Alles Vergangenheit. Nun, ich habe nur einige wenige Momente, um zu sprechen heute Abend. Vielleicht 20, 30 Minuten und dann werden wir die Gebetslinie rufen. Jeden Tag, wie gewöhnlich, werden neue Menschen hereinkommen und neue Gebetskarten werden herausgegeben und wir werden alles tun, was in unserer Kraft steht, alles, was Gott uns erlaubt, um für jeden Kranken zu beten, der kommt. Und wenn jemand als Notfall hereingeflogen wird, und dann ruft doch Bruder Williams, Billy Pan oder jemand und bringt sie dort ins Zimmer. Und wenn sie nicht warten können, weil sie sterben und man ihnen sofort helfen muss, bringt sie dort ins Zimmer, dass ich sofort zu ihnen kommen kann. Aber es ist viel besser, wenn ihr nicht ein Notfall seid, dass ihr einfach eure Glaubenssatzungen und euren Glauben und alles für einige Minuten beiseite legt, einfach lange genug, um zuzuhören, was die Schrift sagt und zu sehen, was Gott tut mit seiner Verheißung. Und das wird Glauben aufbauen und ihr braucht nicht in eine Gebetslinie zu kommen und niemand muss für euch beten. Ihr seid schon geheilt, wenn ihr es glauben könnt. Dies ist der Zweck der Sache, euch zum Bewusstsein zu bringen, dass was Jesus für euch getan hat. Es ist nicht notwendig, hinaufzukommen, niederzuknien und durchzubeten, bis ihr gerettet seid. Ihr seid schon gerettet, aber ihr müsst es akzeptieren. Eure Gebete bewirken es nicht. Ihr seid durch Glauben gerettet, nicht durch Gebete. Durch Glauben seid ihr gerettet. Es ist dasselbe mit Heilung. Ich bin sicher, wir alle verstehen dies. Wenn da Fremde in unseren Toren sind, möchte ich euch sagen, ich für mich und diese Gruppe, die Geschäftsleute des Evangeliums, wir repräsentieren keine besondere Denomination oder Organisation. Wir repräsentieren christliche Gläubige und alle Denominationen, jedermann ist willkommen und wir sind froh, euch hier zu haben. Du sagst, muss ich zu einer gewissen Kirche gehören, dass man für mich betet? Ihr müsst überhaupt zu keiner Kirche gehören. Ihr könnt einfach heraufkommen und Gott glauben und Gott wird den Rest tun.
Now, I'm wore out one Bible since I started the healing campaign.
Ich habe eine Bibel aufgebraucht, seit ich mit den Heilungskampagnen begann oder eigentlich für die Kranken betete. In Houston, Texas, vor etwa 18 Jahren, wurde mir eine Bibel gegeben durch Bruder Kitson und seine Gruppe. Und ich habe diese Bibel hin und zurück um die ganze Welt immer gebraucht, bis sie vollständig auseinanderfiel, Seiten fielen heraus und eben wurde mir eine neue Bibel gegeben. Die eigenartige Sache ist, ich bin nicht abergläubig, ich hoffe, ihr denkt nicht, dass ich abergläubisch bin, aber als mir diese Bibel gegeben wurde, waren zwei kleine Zeichen darin, zwei Bänder. Die Bibel, die ich hatte, die Bruder Kitson mir gab, war eine Scofield-Bibel. Nicht, weil ich jetzt mit Mr. Scofield in seinen Notizen übereinstimme. Vielleicht stimmen einige mit überein, andere nicht. Ich möchte euch einfach sagen, dass ich nicht deswegen eine Scofield-Bibel habe, weil ich so glaube. Aber all die Paragraphen, so wie sie angeordnet sind, es war meine erste Bibel und ich lernte daraus zu lesen. Und ich habe einfach immer dieselbe Bibel. Es wäre viel einfacher, die Thompson zu haben. Ich würde meinen Text viel schneller finden mit der Kettenreferenz von Thompson. Aber als ich das erste Mal diese Bibel öffnete, war das erste Band, es war sehr eigenartig, wo es war. Es war dort, wo Salomo den Tempel weiht und die Herrlichkeit Gottes so mächtig war, die Shekinah-Herrlichkeit im Gebäude, dass die Priester nicht mehr dienen konnten. Und das nächste Band, das Zeichen, war in Esra, wo sie zurückkehren von der Einweihung des Tempels. Und das dritte Buchzeichen, meine Frau hat es mir gegeben und in die Bibel gesteckt und wusste nichts darüber, mein Name war darauf. Und dieses Zeichen war in Markus 11, 22. Sie hat es einfach in die Bibel gesteckt und da war es nun. Und dort steht, wenn du zu diesem Berge sprichst, bewege dich, ihr wisst, das war die Schriftstelle, die in meinen Gedanken war, als die Eichhörnchen kamen. Und Was eigenartig war, mein liebster Vogel, das ist das Rotbrüstchen, dieses Bild war auf dem Buchzeichen. Dieser kleine Vogel mit der roten Brust. Und es gibt eine Legende, dass er einmal ein brauner Vogel gewesen sei und dort starb eines Tages ein Mann am Kreuz und er hatte solches Erbarmen mit diesem Mann, dass er hinflog und versuchte, die Nägel herauszuziehen und deshalb wurde seine Brust dann so voll Blut und seit jener Zeit würde er Rotbrust genannt. So möchte ich meinem Retter begegnen, sein Blut im Innern, in meiner Brust, auf meinem Herzen. Und jetzt die erste Versammlung, die erste Botschaft, die ich jetzt predige daraus, ist in Phoenix, Arizona. Phoenix ist etwas, eine Sache, die aus dem Nichts heraufkommt, eine Phoenix. Das tut Gott, er nimmt nichts und macht etwas daraus. Und meine Botschaft heute Nachmittag trägt den Titel Paradox für die nächsten 30, 40 Minuten. Ich möchte aus der Schrift lesen. Vor einigen Jahren nahm ich einfach eine Bibel. Jeder konnte mir eine Bibel geben, als ich in meinem Dienst begann. Viele haben mich dies tun sehen. Ich sagte einfach, Herr, wo ist die Botschaft für mich? Und dann öffnete ich erstes Kapitel von Josua, jede Bibel, die man mir gab. Und eines Nachts kam eine Vision. Ihr kennt die Vision. Und ich sah, wie diese Bibel vom Himmel herabkam und eine Hand mit einer Manschette hielt die Bibel und zeigte die ersten 9 Verse von Josua. Daraus lese ich heute Nachmittag für das Lesen der Schrift. Mein Text findet sich im 10. Kapitel, im 12. Vers. Aber bevor wir die Bibel öffnen, wollen wir einen Augenblick unsere Häupter beugen. Mit gebeugten Herzen und gebeugten Häuptern, lasst uns so denken, dies soll nicht eine gewöhnliche Versammlung sein, wir haben dies immer. Lasst uns zu Gott beten, alle von uns, dass dies eine außergewöhnliche Versammlung sein möge, so dass die Gegenwart Gottes fortwährend mit uns sein möge in dieser Versammlung. Himmlischer Vater, wir sind dankbar für dieses große und noble Vorrecht, hier in Phoenix zu sein heute Nachmittag, versammelt zu sein in diesem großen Auditorium unter diesen Menschen. Und wir sind daran, uns dem Worte zu nähern. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und möge es wieder so sein, Herr, dass das Wort Fleisch wird, dass es in die Gemeinde und durch die Menschen sich ergießt, um die Verheißung der Stunde zu erfüllen, während wir erkennen, dass wir am Ende der Zeit sind. Die Zeit läuft aus und es blendet hinein in die Ewigkeit und wir sind an der Westküste. Und die Zivilisation ist von Osten nach Westen gereist und das Evangelium ist mitgereist. Und es gibt keinen Ort, wo man gehen könnte, als wieder zurück nach Osten. Es ist vollendet. Und wir beten, himmlischer Vater, dass dies eine große Stunde sein möge für alle von uns, dass wir die Gegenwart des Heiligen Geistes fühlen, den Schreiber dieses Wortes, im Gebäude, im Tempel des Fleisches, dass du dich selbst manifestierst und uns unsere Sünden vergibst, unsere Ungerechtigkeit, mit der Sicherheit, dass er die Sünde nicht anrechnet, den Gläubigen. Mit dieser Sicherheit möchten wir da sein und dass du auch unsere Schwachheiten heilst, dass du die Menschen aus den Rollstühlen bringst, weg von den Krücken, dass du ihnen das Augenlicht gibst, jenen, die blind sind, und die Tage verlängerst, jenen, die an schrecklichen Krankheiten sterben, wie Krebs und Tuberkulose, fortgeschrittene Krankheiten, welche unsere Ärzte nicht kurieren können, wenn es zu spät ist. Aber Gott, du gehst hinter jede wissenschaftliche Forschung, du gehst hinter jede Vernunftsüberlegung. Gewähre deinem Diener dies heute Nachmittag, während wir sprechen und dein Wort hören, das Thema Paradox, denn wir bitten es im Namen Jesus. Amen. Jetzt lesen wir in der Bibel im 1. Kapitel von Josua und im 10. Kapitel von Josua.
Erstes Kapitel, der erste Vers. Und es begab sich nach dem Tode Moses, des Knechtes des Herrn, dass der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, sprach: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf, ziehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gegeben habe, den Kindern Israel. Jeden Ort, darauf eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich Mose versprochen habe. Von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet sein. Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang, wie ich mit Mose gewesen bin, also will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht loslassen und gar nicht verlassen. Sei stark und fest, denn du sollst diesem Volk das Land zum Erbe austeilen, das zu geben ich ihren Vätern geschworen habe. Sei du nur stark und sehr fest, dass du darauf achtest, zu tun nach dem ganzen Gesetz, das dir mein Knecht Moses befohlen hat. Weiche nicht davon, weder zur rechten noch zur linken, auf dass du allenthalben weislich handeln mögest, wo du hingehst. Dieses Gesetzbuch soll nicht von deinem Munde weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, auf dass du Acht gebest, zu tun nach allem, was darin geschrieben steht, denn alsdann wird dir dein Weg gelingen und dann wirst du weislich handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und fest sein sollst? Sei unerschrocken und unverzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst.
Da redete Josua mit dem Herrn an dem Tage, als der Herr die Amoriter vor den Kindern Israels dahingab, und sprach in Gegenwart Israels: Sonne, stehe still zu Gibeon, und du Mond im Tale Ayalon. Da stand die Sonne still und der Mond stand still, bis sich das Volk an seinen Feinden gerächt hatte. Ist dies nicht geschrieben im Buche Jascher? Also stand die Sonne still mitten am Himmel und eilte nicht unterzugehen, beinahe einen ganzen Tag. Und kein Tag war diesem gleich, weder zuvor noch hernach, da der Herr der Stimme eines Mannes gehorchte. Denn der Herr stritt für Israel. Möge der Herr seinen Segen zum Lesen des Wortes geben. Das Thema heute Nachmittag ist Paradox. Das Wort Paradox, ich habe eben nachgeschaut, um sicher zu sein, dass ich richtig bin. Das Wort Paradox bedeutet aufgrund von Websters Wörterbuch etwas Unglaubliches, aber Wahres. Wir haben das alte Sprichwort, dass die Wahrheit mehr, wie sagen Sie jetzt schon, dass die Wahrheit eigenartiger ist als eine Fiktion, eine Geschichte. Die Wahrheit. Denn wenn ein Mensch die Wahrheit sagt, dann ist es manchmal sehr eigenartig. Ich habe einen Freund dort in Colorado. Sie hatten dort einen Untersuch über die Elche. Und da waren 21 Elche in einer Herde. Mein Freund war dort gewesen und hatte gejagt. Dann kamen die Wildhüter. Sie hatten viel Geld ausgegeben für eines dieser Schneemobile, um zurückzugehen, um die Elche zu zählen. Er sagt, ihr hättet das Geld nicht ausgeben sollen. Ich kann euch sagen, wie viele es sind. Sie lachten ihn nur aus. Wie viel? Er sagte, 19. Es waren 21, zwei habe ich getötet. Die Hüter lachten nur. Oh, es ist nur erlaubt, eins zu töten. Wisst ihr? Er sagte, so habe ich es gemacht. Es waren 21, ich habe zwei getötet. Und die Wildhüter lachten einfach, gingen zurück. Und genauso war es, 19 Elche. Und er kam zu mir und sagte, siehst du, Prediger, sag einfach die Wahrheit. Und die Menschen wollen dir nicht glauben. Sag einfach die Wahrheit. Es ist gewiss eigenartiger als eine Fiktion.
Hier, Josua ist eigentlich das Buch der Erlösung des Alten Testamentes. Josua, wir müssen sehen, ist das Buch der Erlösung. Denn Erlösung hat zwei Teile. Überall hat Erlösung zwei Teile. Es ist ein Herausgehen und ein Hineingehen. Zwei Teile machen die Erlösung aus, heraus und hinein. Moses repräsentiert das Gesetz, welches sie aus Ägypten brachte, wo Josua die Gnade repräsentiert, die sie ins verheißene Land brachte. Oder anders gesagt, das Gesetz und die Gnade sind zwei verschiedene Aspekte von Gottes Befehl. Das Gesetz brachte sie raus, Moses, und Josua brachte sie hinein. Es repräsentiert auch etwas für unseren Tag. Es repräsentiert dies, als sie auf der Reise waren, von Ägypten in ein verheißenes Land. So sind auch wir aus einer Welt von Ägypten, aus Chaos, auf unsere Reise in ein verheißenes Land. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, wenn nicht, dann hätte ich es euch gesagt. Johannes 14. Herausgehen und hineingehen. Das Gesetz bringt uns dazu, dass wir erkennen, dass wir verkehrt sind, aber Gnade vergibt uns. Das Gesetz hat keine Hoffnung der Erlösung, um es zu vollenden. Es hat keine Gnade. Das Gesetz zeigt uns nur, dass wir Sünder sind, aber Gnade zeigt uns, wie wir herauskommen. Das Gesetz ist der Polizist, der uns ins Gefängnis bringt, aber die Erlösung zahlt die Strafe. Herausgehen und hinein in die Gnade. Ephesus. Wir sehen dieselbe Sache da. Das Alte Testament, ich glaube, dieses Buch Josua, ein passendes Wort dafür wäre das Epheserbuch des Alten Testamentes. Das Epheserbuch des Alten Testamentes wäre ein guter Titel für dieses Buch Josuas, denn es würde sicher dazu passen. Wir sehen, dass Josua Gnade repräsentiert oder eine Verheißung, die nicht zur selben Zeit existieren konnte, wie das Gesetz existierte. Ebenso kann keine Botschaft, die die Menschen weiterbringt, mit der letzten Botschaft übereinstimmen. Es kann nicht so sein. Das ist das Problem heute. Jesus sagte, wenn nimmt man ein neues Stück Kleid und bringt es zu einem alten Kleid oder nimmt man neuen Wein in alte Schläuche, sie gehen kaputt. Sie fallen auseinander, sie können es nicht aushalten. Und Josua konnte auf keinen Fall in seinen Dienst gelangen, erst als Moses gegangen war. Seht ihr, der erste Vers lautet, Moses, mein Diener, ist tot. Nun steh du auf, nimm diese Menschen in das verheißene Land. Moses repräsentierte das Gesetz und das hatte seine Zeit gehabt. Das Gesetz hatte seine Zeit erfüllt. Sie begannen eigentlich am Anfang mit Gnade. Bevor sie das Gesetz hatten, hatten sie Gnade, während sie dort in Ägypten waren, ohne Gesetz. Dort unten keiner, nur die Priester und so weiter, aber sie hatten kein Gesetz. Das Gesetz war noch nicht gegeben worden. Gnade hatte für einen Propheten gesorgt und Gnade hatte auch für eine Versöhnung gesorgt, für das Opferlamm. Wir werden diese Woche darauf kommen, auf das Opferblut, denn dort liegt eure Heilung. Die Versöhnung war für sie da, bevor das Gesetz gegeben war. Gnade war vor dem Gesetz, während dem Gesetz und nach dem Gesetz. Und so repräsentiert Josua Gnade. Es war immer da während des Gesetzes, aber es konnte nicht in Kraft kommen, solange das Gesetz seinen Platz hatte. Und so hat die Kirchenwelt in diesen letzten Tagen so, es hat seinen Part, seinen Teil gespielt, aber da kommt eine Zeit, wo es aufhören muss. Es muss. Es muss auch auf dieser Reise ein Ephesus geben, so wie auf den anderen Reisen. Es muss ein Ephesus kommen, ein Ephesus auf dieser Reise. Passt auf, wo das Gesetz niemals einen Sünder retten konnte. Wie ich gezeigt hatte, es war nicht möglich. Deshalb repräsentiert das verheißene Land einen Tag der Gnade. Er konnte sie nicht hineinnehmen in diese Reise. Habt ihr gesehen, auf jener Reise hatten sie drei Phasen auf ihrer Reise. Erstens die Zubereitung durch Glauben unten in Ägypten unter dem Opferlamm. Dann durchquerten sie das Rote Meer in die Wüste, eine Trennung, welche eine andere Phase auf der Reise repräsentiert. Denn unter dieser Zubereitung, als sie alle bereit waren, kamen sie zum Roten Meer und dort war wieder ein Versagen. Die Menschen glaubten nicht, nachdem sie die Dinge gesehen hatten, die Gott getan hatten, glaubten sie immer noch nicht. Und Gott öffnete das Rote Meer, nahm sie weg. Und uns wird gelehrt, dass all die Menschen getauft wurden unter Moses, unter der Wolke und in dem Meer. Jetzt waren sie getauft, hatten Buße getan, waren getauft worden, kamen heraus zu einem Wandel in einem neuen Leben, in einem neuen Land, in einer neuen Reise unter neuen Menschen und die Hand Gottes war über ihnen. Aber schlussendlich kamen sie zu einem Punkt in diesem Wandel, den sie hatten, dass sie nicht zufrieden waren mit ihrem Wandel in der Gnade. Sie kamen zu etwas, wo sie selbst etwas tun wollten. So denken die Menschen heute über göttliche Heilung oder irgendein anderes Werk der Gnade Gottes, dass da etwas ist, das ihr selbst tun müsst. Da ist nichts, das ihr zu tun habt. Einfach glauben müsst ihr. Glaubt einfach Gott. Wenn sie weitergegangen wären, die Verheißung war ihnen nicht unter dem Gesetz gegeben, die Verheißung war ihnen gegeben worden, bevor das Gesetz kam. Ohne irgendwelche Bedingungen. Ich habe euch dieses Land gegeben, geht hinein und nehmt es ein. Aber bevor sie zu dieser Verheißung kamen, entschieden sie, dass sie etwas selbst tun wollten. Und das finden wir immer noch unter menschlichen Wesen. Wir sind einfach so, wir wollen etwas, das wir tun können, wir fühlen, dass wir auch etwas dazu tun müssen. Ihr müsst etwas dazu tun und das ist euren eigenen Willen und eure Ideen, dem Willen und der Idee des allmächtigen Gottes hingeben. Und es ist vollendet, das ist alles. Nehmt einfach seine Verheißung, denkt an nichts anderes, geht damit weiter und Gott wird den Rest tun. Dann wollten sie ein Gesetz und Gott gibt euch immer das Verlangen eures Herzens. Er hat es verheißen. Wir fanden heraus, als sie nur einen Schritt von der ursprünglichen Verheißung Gottes weggingen, war das ein Dorn im Fleisch, bis das Gesetz hinweggenommen wurde, bis Jesus Christus kam, gekreuzigt wurde und das Gesetz hinwegnahm. Es war ein Dorn im Fleisch. Und alles, was ihr selbst zu tun versucht, wird immer zu eurer Schande wirken. Es wird einen Rückschritt bewirken. Glaubt einfach Gott und das bewirkt es. Was Gott verheißen hat, ich bin der Herr, dein Gott, der all deine Krankheiten heilt. Seht, wenn jemand unter euch krank ist, er rufe die Ältesten der Gemeinde. Er hat versprochen, die Werke, die er getan hat, würden in der Gemeinde getan. Weshalb sollen wir Organisationen annehmen und so weiter, die diese Dinge aus dem Buch streichen? Es wurde zu einem Dorn im Fleisch und hier in der Endzeit sehen wir dieselbe Sache von Angesicht zu Angesicht, von den Methodisten zu den Baptisten, Presbyterianern und überall. Ihr könnt nicht weitergehen. Ihr müsst zurückkommen zum ganzen vollen Evangelium. Es wurde für den ganzen Menschen gemacht, durch einen vollständigen Gott, der Fleisch wurde und unter uns wohnte. Und wir wissen, dass diese Dinge wahr sind. Wir haben gesehen, auf ihrer Reise dort in der Wüste, sie kamen zum größten Fehler, den Israel je machte, bis auf Golgatha. Das war in Exodus 19, als sie das Gesetz anstelle von Gnade akzeptierten. Sie hatten Gnade, sie hatten einen Propheten, sie hatten ein Opferlamm, sie hatten Erlösung, sie waren durch das Rote Meer gebracht worden, ihre Krankheiten waren geheilt worden, sie hatten Wasser vom geschlagenen Felsen, sie hatten Manna aus dem Himmel, alles, was sie brauchten, war für sie da und immer noch wollten sie etwas anderes. Das ist ein vollständiger Typ auf unser heutiges Ephesus. Genau. Wir kamen heraus unter Luther, gingen durch Heiligung unter den Methodisten, kamen in die Wiedererstattung unter Pfingsten. Genauso wie auf der Reise durch die Wüste. Gott hat uns herausgebracht, wir taten recht gut. Was taten wir dann? Wir wollten sein wie alle anderen. Wir fanden heraus, dass Gnade die einzige Sache ist, die uns durchbringt. Niemals das Gesetz. Josua hier ist ein Typ des Dienstes des letzten Tages. Denkt daran, diese drei Phasen der Reise, alle hatten ein Ende. Zuerst das Gesetz und alles musste zum Ende kommen, so dass Josua ist dasselbe Wort wie Jesus, Jehova Retter. Er nahm sie aus der Wüste in das verheißene Land. Ich weiß, dass viele daran festhalten. Ich möchte nicht mit diesen Gelehrten. Ich möchte nicht uneinig sein mit ihnen, aber viele sagen, das verheißene Land repräsentiert den Himmel. Es kann nicht den Himmel repräsentieren, denn sie hatten dort Kriege, Schwierigkeiten, Enttäuschungen und alles im verheißenen Land. Es kann nicht das verheißene Land sein. Habt ihr gesehen, bevor sie in das verheißene Land gingen, wie dort alle diese Unterschiede unter ihnen heraufkamen? Eine der großen Sachen war Korah. Er wollte keine Einmannführerschaft. Datan. Und wie kamen sie von Moses und versuchten ihm zu sagen, die Botschaft bedeutet dieses. Sie brachten ihre eigene Auslegung, ihre eigenen Ideen und alle starben. Alle gingen zugrunde. Jeder Einzelne, Jesus sagt, keiner von ihnen ist nicht zugrunde gegangen. Sie sagten, unsere Väter aßen Manna in der Wüste während 40 Jahren. Jesus, Johannes 6, sagt, und sie sind alle tot. Tod bedeutet ewige Trennung. Sie sind alle tot. Sie haben sich gefreut am Hören der Botschaft. Sie haben sich am Manna erfreut, das gefallen ist. Nicht ein anderes Manna, das echte Manna. Aber als die Zeit kam, als Bileam herauskam mit seiner falschen Lehre und sagte, wir sind alle eins, weshalb sollen wir nicht alle zusammenkommen, unsere Kinder einander heiraten, wir werden eine große Nation sein. Jeder mit geistlichem Verständnis kann doch sehen, dass heute dieselbe Sache da ist. Sie heiraten alle zusammen und es war eine unvergebbare Sünde. Es wurde Israel nie vergeben. Aber dann stand Josua auf für einen Exodus.
They're all dead, yet they enjoyed hearing the message. Yet they enjoyed the manna that fell. Not another manna, the genuine manna. But when it come to the time of when Balaam come out with his false doctrine and said we're all one, why don't we just go together and let our children marry one another? We're a great nation. We'll make you great with us. Now, anybody with common spiritual understanding can see exactly that same thing even today. Marrying all of them together. And it was an unforgivable sin. It was never forgiven Israel. But then Joshua raised up for the Exodus.
Wir sind gelehrt im 6. Kapitel der Offenbarung von den 7 Siegeln, dass das Buch versiegelt ist mit 7 Geheimnissen oder 7 Siegeln. Offenbarung 6. In den letzten Tagen, Offenbarung 10, in Offenbarung 10 finden wir heraus, dass der letzte Botschafter des letzten Zeitalters von Laodicea in der Zeit seiner Prophetie, dass die 7 Siegel geöffnet werden, die 7 Geheimnisse, die 7-fachen Geheimnisse, die weggelassen wurden. In jedem Zeitalter sind einige weggelassen worden. Die Reformer hatten nicht Zeit, dazu zu sorgen. In den Tagen Luthers, er predigt nur Rechtfertigung durch Glauben und er ging. Sie machten eine Gemeinde, dann kam Wesley, er predigte Heiligung, dann kamen die Pfingster, aber uns ist verheißen aufgrund von Offenbarung 10 und Malachi 4 und Lukas 22, 17 und so weiter, dass da ein Ephesus kommen soll. Dies ist verheißen, Freunde. Es muss ein Ephesus kommen, dass sich dieses siebenfache Geheimnis des Wortes Gottes, es muss entfaltet werden. Und in diesem Laodicea-Zeitalter muss es stattfinden. Und ich glaube, wir sind da. Ich glaube, wir sind in den Schatten des Kommens des Sohnes Gottes. Und bei Josua, gerade bevor Ephesus hervorkam, genauso kam Johannes der Täufer vor dem nächsten Ephesus hervor, und uns ist ein anderes verheißen, ein anderes Ephesus ist in der Schrift vorausgesagt. Deshalb glaube ich, dass wir wieder in der Epheserzeit leben, wieder zurück. Uns ist das verheißen, das, was zurückgelassen wurde in diesem sieben Zeitalter. Ihr könnt nichts zum Buch hinzufügen oder wegnehmen. Offenbarung 22, 18 sagt, wer ein Wort hinzufügt oder ein Wort nimmt, dessen Teil wird genommen werden vom Buch des Lebens. Wir können nicht hinzufügen oder wegnehmen. Deshalb wissen wir, dass Luther es nicht erreichen konnte, Wesley und so weiter, die Reformer, Knox, Finney, Calvin und so weiter, sie konnten nicht dazu gelangen, aber sie hatten Evangeliumswahrheit. Aber nun, in den letzten Tagen soll uns das Verständnis durch das Wort gegeben werden, dass wir es verstehen werden, denn wir sind zu einem Epheser-Zeitalter gekommen und wir sind hier.
But now in the last days we are given the understanding by the word that we are going to understand it because there will come an Ephesian age to it. And we're here. Now, paradox.
Nun, Paradox. Ich lasse jenes liegen, denn ich habe noch etwa 10 Minuten und dann werden wir die Gebetslinie haben. Paradox. Einige Leute heute glauben nicht in Wunder. Sie sagen, sie können nicht glauben, dass in dieser modernen Zeit Wunder sind. Ich möchte nichts Schlechtes über diese Person sagen, aber sie sind geistlich betäubt. Sie sind geistlich blind. Sie haben kein geistliches Licht oder kein geistliches Gefühl. Denn kein Mensch kann doch in einer Menschengruppe sitzen, wo der Heilige Geist fällt, ob er oder sie nun ein vollkommener Sünder sind, ohne die Gegenwart Gottes zu fühlen, wenn sie sehen, wie das Wort der Verheißung erfüllt wird. Dann müsst ihr betäubt sein. Und wenn ihr seht mit eigenen Augen, wie es geschieht, dann müsst ihr blind sein, geistlich. Ich spreche nicht von körperlicher Blindheit, aber ihr könnt gewiss geistlich blind sein und 20-20 Augenlicht haben. Ihr erinnert euch an Elisa dort in Dothan, wie er die ganze Armee mit Blindheit schlug. Die Bibel sagt es, und er führte sie dann hinter den Busch, und sie wussten nicht, wer er ist. Und trotzdem sah er genauso aus, wie er sollte. Er ging zu ihnen, aber sie waren blind. Und ihr könnt in der Gegenwart des lebendigen Gottes stehen, ihr könnt unter der Salbung des Geistes stehen, seht, wie es sich bewegt und es nicht berühren. Oder es berührt euch nicht. Ihr könnt sehen, was Gott sagte, es wird vollkommen gepredigt, es manifestiert sich, ihr geht hinweg und glaubt es nicht, dann seid ihr zu weit gegangen. Ihr seid schon tot, betäubt, blind, dahin. Ich frage mich, ob dieselbe Person, die nicht in Wunder glaubt, ich frage mich, sie sagen, sie können nur glauben, was Wirklichkeit ist oder was wissenschaftlich bewiesen ist. Ich frage mich, ob irgendein Wissenschaftler oder irgendjemand, der nicht in Wunder glaubt, mir erklären kann, wie diese Welt in ihrem Orbit steht. Wie kann sie so vollkommen die Zeit einhalten, um den Äquator, wie sie so geht, so vollkommen? Wir haben keine Maschine, keine Uhr oder irgendetwas, das die Zeit so halten kann. Jeden Monat haben wir einige Minuten Differenz, aber die Sonne kommt immer zur Zeit. Tausende von Jahren rollt sie weiter und geht nie davon weg. Gewiss, vollkommen. Wie kann der Mond Billionen Meilen weg immer noch die Flut kontrollieren? Sage mir, wie diese Galaxie, in der wir leben, wie kann der Mond hier das Wasser beeinflussen auf der Erde?
Erklär mir wissenschaftlich, wie das geschieht. Das kann niemand, denn es gibt keine wissenschaftliche Weise, es zu sagen. Aber Gott hat den Mond gestellt, um das Meer zu überwachen. Und wenn der Mond sich dreht, und dann sehen wir, wie die Flut kommt. Und wenn er am nächsten Morgen zurückkommt, dann geht die Flut wieder zurück. Er ist ein Wächter. Ihr sagt, das ist nur am Ufer des Meeres, auch in Arizona oder in Kentucky, wo immer ihr ein Loch in die Erde grabt und Salzwasser findet. Wenn die Flut kommt, dann steigt das Wasser, oder wenn die Ebbe kommt, sinkt es in der Röhre, hunderte von Meilen vom Ufer entfernt. Wir könnten darüber predigen, wie Gott, wenn er auch in der Herrlichkeit ist, aber seine Aufträge sind immer wirksam in der ganzen Erde, und bei jedem, der eine Verheißung ergreift, seine Befehle sind gegeben, er hat Gesetze in der Natur, und sie werden sich vollständig selbst ausführen, von Pfingsten bis in jede andere Zeit. Jedes Mal, wenn Gott eine Verheißung bringt, wird er bei dieser Verheißung bleiben, wo die Menschen auch sind, wie viele tausend Meilen weg. Seine Gesetze bleiben immer dieselben, wie der Samen in die Erde fällt und verrottet, um wieder Leben hervorzubringen. Es schaut aus, wenn er je Leben hervorbringen würde, müsste er in seiner vollkommenen Form sein. Weshalb kommt es nicht einfach hervor, wenn man ihn in die Erde legt? Weshalb muss alles, was um dieses Leben herum ist, alles, was um diesen Keim herum ist, den kein Mensch finden kann? Weshalb muss alles Material um diesen Keim herum sterben, so dass neues Leben hervorsprießen kann? Aber alles darum herum muss sterben und verrotten, bevor das neue Leben hervorsprießt. So ist es mit dem Einzelnen. Solange da menschliche Einflüsse sind, menschliche Ideen, dann kann Gottes Keim des Lebens, der Heilige Geist, nicht wirksam sein. Ihr könnt nicht geheilt werden, solange noch ein bisschen da ist, das noch nicht verrottet ist. All die menschlichen Elemente, all die wissenschaftlichen Ideen, all die Tage der Wunder sind vorbei und so weiter. All das muss nicht nur sterben, sondern es muss verrotten. Und von dort wächst der Keim des Lebens in ein neues Leben. Nur so kann es wachsen. Aus diesem Grunde bekommen wir nicht, was wir bitten. Wir versuchen, so viel von unseren Ideen mitzunehmen. Aus diesem Grunde konnte die Luthergemeinde nicht weiterkommen, als sie kam, die Pfingstler und alle anderen, weil sie Einflüsse hatten von einer Gruppe Theologen. Man sollte dies so tun, das war für einen anderen Tag. Und dort blieben sie. Auf dem Band, das mir zur Verfügung steht, fehlt hier ein kleiner Ausschnitt, und so werde ich eine Zeit lang nur vom Text übersetzen. Es kann nicht in dieses vollkommene Bild von Christus wachsen, bis jedes Wort Gottes in euch empfangen worden ist. Und dann werdet ihr dieses Wort wie jener Same, der in die Erde ging. Ich möchte Ihnen Hebräer 11,3 erklären. Der größte Wissenschaftler, den wir je hatten, so viel ich weiß, war Einstein. Und als er vor kurzem hier in New York war, hörte ich zu, was er sagte, und er sprach über diese Galaxie, wie weit weg sie ist, und er bewies, dass da eine Ewigkeit ist. Wie ein Mensch, wenn er Millionen Meilen pro Stunde reisen würde, wie weit er kommen würde, eine Million Lichtjahre, oder es würde in so und so viele Jahre, würde er benötigen. Er sprach etwa 300.000 oder etwas, in dieser Weise 300.000. Und wenn er dann zurückkommen würde, und er bewies es irgendwie, dann wäre der Mann nur 50 Erdenjahre älter geworden. Dies ist Ewigkeit. Und dies ist nur eine kleine Galaxie, die Gott aus seiner Hand bläst. Die Bibel sagt, und Einstein kam schlussendlich dazu, dass es nur eine Möglichkeit gibt, den Ursprung der Welt zu erklären. Und das findet sich in Hebräer 11,3. Wir verstehen, dass die Welt zusammengehalten wird durch das Wort Gottes. Das stimmt genau. Die Wissenschaft kann dies nicht einmal berühren. Und dann sagt ihr, ihr glaubt nicht an ein Wunder. Wie ist das möglich? Wie hätte je ein Wissenschaftler den Regen in Noahs Zeit erklären können, wenn nie Regen auf die Erde gefallen ist bis an jenem Tag. Aber Noah sagte, dass Regen kommen würde. Und als der Regen Noahs kam, war es im Gegensatz zu jeder Wissenschaft, da waren keine Wolken, es waren nie Wolken gewesen, kein Regen war dort droben, sie konnten es beweisen, dass da kein Regen war. Und als Gott die Himmel öffnete und den Brunnen öffnete, wusch es alles hinweg auf der Erde. Das war ein Paradox. Sicher, es ist bestimmt unvernünftig und unerklärbar, aber wir wissen, dass Gott es getan hat, denn die Bibel sagt so. Und wir haben den Beweis auf der Erde heute, dass es so war. Gott hat es getan. Und das war ein Paradox. Als Gott einen alten Mann nahm, der Abraham hieß, als er 75 Jahre alt war und seine Frau war 65, viele Jahre hinter den Wechseljahren, und als er diesen Mann nahm, gab er ihm eine Verheißung, als er 75 Jahre alt war und diese Frau, mit der er verheiratet war, auch seiner Halbschwester. Und er lebte, hatte mit ihr gelebt, seitdem sie ein Mädchen war. Wahrscheinlich hatten sie verheiratet, als sie noch ein Teenager war, und hier war sie nun 65 Jahre alt und er sagte, du wirst ein Kind haben durch diese Frau. Was wäre gewesen, wenn Abraham gesagt hätte, ich glaube nicht in Paradoxe, ich kann das einfach nicht akzeptieren, dann wäre es nie geschehen. Aber seht ihr, wenn ihr sagt, dass ihr etwas glaubt, dann müsst ihr die Sache in Bewegung bringen. Und Abraham hatte sich zu trennen vom Unglauben und er wandelte mit Gott allein. Und anstatt, dass er schwächer wurde, wurde er immer stärker. Und als er 100 Jahre alt und Sarah 90 war, da kam das Kindlein.
100 years old and Sarah was 90, the baby comes.
Wie konnte Abraham seinen Sohn nehmen? Drei Tagesreisen durch die Wüste, vielleicht etwa 90 Meilen von der Zivilisation auf die Spitze eines Berges, wo der Herr ihm zeigte, seinen eigenen Sohn Isaac zu opfern. Isaac trug das Holz. Wir wissen, ein Typ auf Christus, auf diesem Berg, wollte er ihn als Opfer opfern. Er erfüllte alles, das Gott ihm gesagt hatte. Der Todesstich durch die Kehle seines eigenen Sohnes fehlte noch, als er das Messer zog und seine Hand erhob, um Gott auf das Wort zu gehorchen. Denn die Bibel sagt, dass er wusste, dass Gott keine Verheißung gibt, ohne dass er sie halten kann, und dass er ihn aus den Toten empfangen würde, dass er imstande war, ihn von den Toten zu erwecken und ihm zurückzugeben. Und als er bereit war, Gott in der Fülle zu gehorchen, hielt Gott seine Hand und sagte, halt ein, Abraham. Aber da war ein Widder in der Wüste, seine Hörner hatten sich im Gebüsch verfangen, auf dem Berge, auf der Spitze des Berges, wo Löwen, Wölfe, Hyänen, Schakale, die schrecklichen wilden Tiere sind, die Schafe essen. Und dort auf der Spitze des Berges, wo kein Wasser ist, wie kam der Widder dorthin? Abraham hatte Steine genommen, ein Altar gebaut, aber so oder so war ein Widder da. Das war ein Paradox. Und jeder Mensch, der Gott glaubt und ihn bei seinem Wort nimmt, wie die Situation auch sein möge, Gott wird ein anderes Paradox hervorbringen, um sein Wort zu halten. Und Abraham nannte diesen Ort Jehovah Jireh. Der Herr hat selbst für ein Opfer gesorgt. Er kann immer noch ein Paradox hervorbringen. Er kann dies heute Nachmittag tun, wenn ihr ihn bei seinem Wort nehmt. Daniel, in dieser Löwengrube voll mit hungrigen Löwen, wie konnte das möglich sein, dass ein Mensch vor einer Gruppe hungriger Löwen stand, in einem Käfig, die ganze Nacht, ohne eine Verletzung? Der Engel des Herrn, ungesehen von allen, der stand dort, das war ein Paradox. Etwas musste die Löwen fernhalten von ihm, als die Hebräerkinder in den Feuerofen geworfen wurden. Es war gegen jede wissenschaftliches Verständnis in diesem großen Zeitalter. Es war nicht wissenschaftlich, dass ein Mensch, der in einen Feuerofen geworfen wird, jene, die ihn hineinwarfen, gingen zugrunde und die anderen lebten in diesem Feuerofen die ganze Zeit. Nur ihre Fesseln wurden verbrannt. Das ist ein Paradox, unerklärbar, unvernünftig, aber es ist die Wahrheit. Hier ist Josua, von dem wir sprechen. Wie konnte dieser Mann, ein gewöhnlicher Mann, der eben durch ein Bündel von Glaubenssatzungen gekommen war, welche Menschen geformt hatten, die Gesetze und die Zeremonien, nichts war darin, die sagten, dass jemand Kraft hätte, die Sonne aufzuhalten, aber hier war er mit einem Auftrag von Gott. Ich habe dir
jedes Stück Land gegeben, wo deine Fußsohlen darauf treten. Ich werde dort sein und der Feind war unterwegs, die Sonne ging unter. Und wenn die Könige Zeit gehabt hätten, zusammenzukommen, hätte er am nächsten Tag sicher Männer verloren. Aber Josua wusste, er brauchte Sonnenlicht. Und er schaute zur Sonne hinauf und sagte, stehe still über Gibeon und Mond, bleibe dort über Ayalon. Und während der Zeit eines ganzen Tages, das war während der ganzen Nacht, stand die Sonne still und der Mond blieb dort. Das ist ein Paradox. Ein Mann, der im Willen Gottes ging, konnte so etwas tun, denn er war wieder in einem Ephesus, in einem Epheser-Zeitabschnitt für das Evangelium. Sicher, es war ein Paradox. Moses mit dem Stab in seiner Hand konnte hinabgehen, die Kinder Israels zu befreien. Das war ein Paradox. Ägypten hatte die ganze Armee, gut trainierte Männer. Das war ein Paradox. Die jungfräuliche Geburt war ein Paradox. Wie konnte eine Jungfrau gegen jedes wissenschaftliche Verständnis, eine Frau, die keinen Mann konnte, ein Kind hervorbringen? Nicht nur ein Kind, sondern Immanuel, der bewies, dass er genau war, was er sagte. Wie konnte das geschehen? Es war ein Paradox. Denn Gott hatte zu seinen Propheten vor hunderten Jahren gesprochen und die Propheten gehorchten dem Worte Gottes und das Wort wurde gesprochen und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir glauben das. Gewiss war es ein Paradox. Wie konnte er auf dem Wasser gehen? Das war doch ein Paradox. Ein menschliches Wesen kann aufgrund der Größe der Füße so etwas nicht tun, aber er tat es. Was war es? Unerklärbar, aber es war ein Paradox. Gott tat es, wir glauben es. Er nährte 5000 Menschen mit 2 Fischen und 5 Broten. Er tat es, er vermehrte nicht nur Fische, sondern gekochte Fische, nicht nur Brot, aber gekochtes Brot. Wie konnte er Wasser in Wein verwandeln? Alles ist ein Paradox. Er heilte Kranke mit Lepra. Man hat bis zu diesem Tage nichts, die Wissenschaft, um es zu kurieren, aber Jesus heilte es mit seinem Wort. Das war ein Paradox. Und er ist dasselbe heute und für immer. Sein Wort heilt immer noch die Kranken. Das ist ein Paradox, gewiss. Er machte Tote lebendig, nachdem das Leben aus ihnen gegangen war. Lazarus, der Sohn der Frau in Nain, Jairus, die Tochter, er machte Tote lebendig mit seinem Wort, denn er ist das Wort. Und dann eine andere große Sache, während wir zum Schluss kommen, um zu beweisen, dass er der Messias war. Um zu beweisen, was er war, musste er in der Ordnung kommen und das Wort beantworten. Und das Wort sagt, wenn es über die Propheten spricht, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich erwecken. Viele Männer kamen hervor und hunderte von Jahren hatten sie keine Propheten. Oh, sie hatten Priester, große Männer. Wir lesen in der Geschichte zwischen Malachi und Matthäus 400 Jahre, da waren große Männer, aber kein Prophet. Und als er auftrat, um zu beweisen, dass er dieses Ephesus war, das sich kundtat, hat Johannes es angekündigt. Aber Jesus war es. Er war das Wort, das sich kundtat. Er selbst. Als Petrus eines Tages zu ihm kam mit Andreas, sein Name war Simon, als Jesus dort stand, er hatte den Mann nie gesehen in seinem Leben, hört nun gut zu, als er dort stand und den Mann betrachtete, sagte er, dein Name ist Simon und du bist der Sohn des Jonas. Das ist ein Paradox. Gewiss war es das. Gewiss war es ein Paradox. Und als Philippus dort stand und das hörte und er wusste, dass dies der Messias war, er war gewiss, er glaubte es, er war nicht betäubt und auch nicht blind. Er rannte dem Ufer entlang, Meilen weit, um seinen Freund zu holen, Nathanael. Und dann kam dieser, der Glaube dieses Mannes konnte einen anderen in die Versammlung bringen, um zu sehen. Und als sie vor Jesus kamen, sagte Jesus, siehe da ein Israelite, in dem keine falsch ist. Das erstaunte den Mann. Er sagte, weshalb kennst du mich? Nun, passt auf, das ist unvernünftig, dies ist unerklärbar. Er sagte, wie kennst du mich? Er sagte, bevor Philippus dich rief, dort unter dem Baum habe ich dich gesehen. Ein Paradox. Er musste durch Samarien gehen
Und als er dort durch Samaria ging, kam er in eine Stadt sicher und dort wartete er, als seine Jünger einkaufen gegangen waren. Nahrung. Seht, da kam eine Frau zur Quelle mit schlechtem Ruf und er sagte zu ihr, Frau, gib mir etwas zu trinken. Sie sagte, es ist nicht üblich, mich so etwas zu fragen. Ich bin Samariterin, du bist ein Jude, wir haben nichts miteinander zu tun. Er sagte, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, beachte dieses Paradox, verpasst es nicht. Dann sagte sie, wie kannst du so etwas sagen? Ich bin eine Frau aus Samarien und du bist ein Jude, wir haben nichts zu tun. Er sagte, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, wer zu dir spricht, dann würdest du mich bitten, dir zu trinken zu geben. Und er blieb etwas, bis er herausfand, wo ihr Problem war. Und er sagte, hole deinen Mann. Sie sagte, ich habe keinen Mann. Er sagte, das ist die Wahrheit. Du hast keinen Mann, denn du hattest 5 und der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Darum hast du die Wahrheit gesagt. Und sie sagte, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sie hatten keine gesehen für hunderte von Jahren und sie sagte, wir wissen, wenn der Messias kommt, dann wird er uns diese Dinge sagen. Er sagte, ich bin es. Es war ein bestätigtes Paradox und es bleibt die Wahrheit des Evangeliums. Ein Evangelium hat dies verheißen und hier geschieht es und es bestätigt, was es war. Ich möchte euch jetzt ein großes, feines Paradox geben. Nur ein Augenblick. Johannes 14, 12. Jesus sagte, er hat verheißen, dass der Gläubige, der an ihn glaubt, dieselben Werke tut. Stimmt das? Gott, der das Gesetz macht oder die Verheißung, muss diese Verheißung halten, um Gott zu sein. Und er hält es, um zu denken, dass Gott, weshalb, es ist in sich selbst ein Paradox, dass Gott, der das Versprechen macht, dieses Versprechen nicht brechen kann, dass er das Versprechen der Dinge gibt, die er seinen Menschen gibt, während allen Zeitaltern, bis er wiederkommt, geht in alle Welt, predigt das Evangelium jeder Kreatur in der ganzen Welt. Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Und wer glaubt, wird nicht verurteilt werden. Und diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Er muss dieses Wort halten. Und weil er es sagte, es ging aus seinem Munde. Und so muss es erfüllt werden. Alle Schrift muss erfüllt werden. Und so ist es ein Paradox in sich selbst, Jesus, den Sohn Gottes, zu hören, solch eine Erklärung abzugeben. Die Dinge, welche ich tun, werdet auch ihr tun. Die Bibel sagt, Hebräer 13, 8, er ist derselbe gestern, heute und für immer. Dies ist ein Paradox, denn das muss getan werden. Himmel und Erde werden vergehen, aber nicht ein Wort, das ich je sagte, wird fehlgehen. So sagt er, es muss geschehen. Nun, Freunde, ich glaube, dass er derselbe ist, gestern, heute und für immer. Ich glaube, er ist so imstande, heute Nachmittag in diesem Gebäude ein Paradox hervorzubringen, weil er verheißen hat, dass es geschehen würde. Und wie viel mehr hat er versprochen? Wie viel mehr? In der Bibel steht es bis zu diesem Zeitalter, in dem wir leben, dass wieder ein Ephesus sein werde, ein Ephesus der Zeitalter. Wir haben 7 Zeitalter gehabt und uns ist verheißen, dass im Laodicea-Zeitalter das wieder ein anderes Ephesus sein werde. So ist es. Und wir sind hier. Ich glaube das von ganzem Herzen, dass Jesus Christus, der die Verheißung gemacht hat, wie ich sagte in meiner letzten Botschaft dort, vor einigen Wochen, jedes Mal, wenn ihr euren Finger bewegt, geht das um die ganze Erde und wird nie aufhören. Jede Bewegung, die ihr macht, werdet ihr sehen am Gericht. Television beweist es. Die 4. Dimension, denn Television stellt nicht das Bild her, es bringt es nur in einen Kanal durch eine Röhre und ihr könnt ein Bild sehen. Farben, alles, jede Bewegung, die geschieht in der Welt, geht jetzt gerade durch diesen hier durch. Es ist eine Aufnahme. Eines Tages wird diese Aufnahme geschlossen werden und ihr werdet antworten für diese Aufnahme. So ist es. Gott, lass mich so blind sein und so tot für mich und alles um mich und nur bewusst sein des Wortes Gottes, das unter uns heute lebt.
Color, everything, every moving object is happening in the world, going right around to you here now, making a record. Someday, your record's going to be closed and you're going to answer to that record. That's right. God, let me so be blinded, let me be so dead to myself and anything around me, be conscious of the Word of God living among us today. Let's pray. Lord Jesus.
Lasst uns beten, Herr Jesus.
Du bist ein Paradox, als Gott Fleisch wurde. Ich bete, himmlischer Vater, dass du dich selbst manifestierst heute Nachmittag und uns beweisest, nicht eigentlich beweisest, denn 90% oder mehr der Menschen, die im Gebäude sind, glauben jedes Wort, aber dass wir dich wiedersehen und zeige, dass dieses Wort, das du gesprochen hast, das immer noch um und um die Welt geht, wie eine Aufnahme. Lass uns hineingehen in diese Aufnahme heute, Herr. Lass uns hineingehen, nicht einfach hören, wie aus zweiter Hand vom Munde eines Mannes, sondern lass diesen Mund und diese Person und die Menschen, die hier sitzen, lass sie dein Wort werden. Wir sind bereit zu sterben, Herr, von unseren eigenen Ideen, um zu sehen, wie du deine Verheißung hältst. Die Dinge, die ich tue, werdet auch ihr tun. Ich bete, dass du es gewährst, im Namen von Jesus. Amen. Bevor wir die Gebetslinie rufen, eines Tages, als ich ein Eis mit einem alten Doktor, mit einem Freund von mir, er sagte, ich möchte dich etwas fragen, Billy, gut, sagte ich. Er sagte, glaubst du, ein Paradox, dort kam ich diese Idee für Paradox. Er sagt, glaubst du in Paradox? Ja, ich weiß, du glaubst. Er erzählte mir von einer bestimmten Person, die geheilt worden war, als gebetet worden war. Sie hatte Epilepsie-Medizin gebraucht, jahrelang. Manchmal hatte sie 7, 8 Anfälle, brauchte starke Medizin. Er sagt, sie sind nie zurückgekommen, um mehr Medizin zu holen. All die Zeit. Ich will dir das nur sagen, damit du siehst, dass ich glaube, worüber du sprichst. Er sagte, während der Zeit der Depression, da war mein Sohn dort im Laden drüben, er wartete am Ladentisch, ein junger Bursche war er, er stand dort in der Reihe für Medizin und dann kam ein Mann und er hatte seine Frau bei sich und man konnte sehen, dass sie im Begriff war, jederzeit ein Kind zu gebären. Und er sagte, sie konnte es nicht mehr aushalten, da zu stehen, und er brachte seine Frau zur Türe und sie lehnte sich an seine Schulter. Und dann sagte er, mein Junge ging und sagte, kann ich dir helfen? Er sagte, ja, hier ist das Rezept des Arztes, aber ich möchte dir klar machen, dass wir kein Geld haben. Noch nicht, wir bekommen es vom Departement. Meine Frau kann es aber nicht mehr länger aushalten. Der Arzt sagte, sie muss die Medizin sofort haben. Wenn du ihr die Medizin gibst, dann werde ich dort anstehen, bis ich das Geld vom Departement bekomme. Und der Junge sagte, mein Herr, es tut mir leid, es ist gegen unsere Regeln hier, die Medizin ohne Geld zu geben. Ihr wisst, wie es war damals in jenen Tagen. Er sagte, es tut mir für dich leid, aber ich kann es nicht tun. Und ich saß dort hinten, las die Zeitung und dann schaute ich auf und etwas Eigenartiges wärmte mein Herz. Ich ging und sagte, einen Augenblick, mein Sohn, einen Augenblick. Der Mann war schon zur Tür gegangen, sagte, einen Augenblick. Was war es? Der Mann erklärte es und er sagte, ich will das Rezept sehen. Nur einen Augenblick, ich werde die Medizin bringen. Ich ging zurück, mischte die Medizin, die der Arzt aufgeschrieben hatte, und ich ging und holte das Geld und dann gab ich es ihm, nicht wissend, ob ich das Geld zurückbekommen würde. Ich fühlte einfach so zu tun und dann sagte er, Billy, als ich die Medizin in die Hand dieser Frau legte, da war der Herr Jesus. Ich sah einen Mann dort stehen und später habe ich gelesen, dass die Schrift sagt, alles, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Er sagte, Billy, was geschah mit meinen Augen? Habe ich es wirklich gesehen? Ich sagte, jawohl, ich glaube das. Ich glaube, du hast deine Pflicht als Drogist dermaßen erfüllt in diesem Notfall. Jesus sagte, was ihr einen dieser anderen getan habt, habt ihr mir getan. Ich glaube das. Ich glaube dieselbe Sache heute, gerade hier, gegenwärtig mit diesen Menschen, dass Jesus Christus sich selbst manifestieren kann und machen kann, dass sein Wort Fleisch wird unter uns heute Nachmittag. Möchtet ihr es glauben? Der Herr segne euch. Wir werden die Gebetskarten rufen jetzt. Wir können nicht zu viele rufen, denn wenn ich auf die Uhr sehe, habe ich noch 25 Minuten und wir müssen vor 4 Uhr schließen. Aber wir werden weitermachen. Lasst uns beginnen mit Gebetskarte A, glaube ich, war es. Lasst uns von A beginnen. A1. Wer hat die Gebetskarte A1? Wir rufen einen nach dem anderen, dass, wenn jemand verkrüppelt ist, dass wir euch tragen können. Wer hat dort weit hinten? Kommst du? Wer hat Gebetskarte 2, A2? Erhebt eure Hand. Kannst du gehen? Gebetskarte 3, erhebt eure Hand. Wir werden nicht sehr lange warten. Gebetskarte 3, erhebt deine Hand. Gut. Ein Mann dort unten.
Gut. Gebetskarte Nummer 4, erhebe deine Hand. Schnell jetzt, so schnell ihr könnt. Gebetskarte 4, gut. Nummer 5, wenn ich rufe, steht einfach auf. Nummer 5, gut. Nummer 6, Nummer 7, Nummer 8, Nummer 9, 10, 10, gut. 11, 12, 13, 14, kommst du her? 14, gut. 15, das sollten genug sein. Wir haben nicht so viel Zeit. Schaut, gebt mir eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Jesus hat diese Verheißung gegeben: eine kleine Weile, die Welt wird mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet mich sehen. Glaubt ihr das? Die Welt in ihrer Ordnung, in der Ordnung der Welt. Sie gehen in Moden und so weiter, diese Dinge. Sie werden mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet mich sehen, denn er hat versprochen, ich werde mit euch sein bis zum Ende der Welt. Stimmt das? Und die Bibel sagt, Hebräer 13,8, er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Glaubt ihr das? Das ist eine Verheißung. Ihr braucht nicht hier sein, um geheilt zu werden. Ihr müsst einfach glauben, dass das Wort die Wahrheit ist. Ich bitte euch, seid einen Augenblick ruhig und ehrfürchtig. Sind alle gekommen, Billy? Zwei, drei oder mehr? Nummer drei, Gebetskarte Nummer drei. Wie ist doch das mexikanische Wort für drei? Kann es jemand sagen? Sicher haben Sie es gehört. Wer diese Gebetskarte hat, wer immer es ist, komm in die Reihe. Möchtest du? Vielleicht hatte sie jemand und wusste es nicht und ist wieder zurückgegangen. Nun? Glauben jetzt alle von ganzem Herzen? Wir wollen noch einmal beten. Herr Jesus, wir realisieren, dass wir das Wort mit dem Besten von unserem Verständnis lesen und erklären können. Aber Herr, du bist der Einzige, der es bestätigen kann. Du bist der Einzige, der sagen kann, ob es echt oder verkehrt ist. Und Vater, ich bete heute, dass du die Augen der Menschen öffnest. Mögen sie ein Paradox sehen. Heute Nachmittag einfach genug, dass die Menschen sehen, dass du gegenwärtig bist, dass du nicht außer Existenz bist und dass dein Wort dasselbe ist, gestern, heute und für immer, denn du bist dieses Wort, um der Kranken willen, Herr, um jener, welche leiden. Viele sind vielleicht hier aus verschiedenen Teilen des Landes. Sie leiden und sie können sich nicht freuen an der Versammlung, wenn sie nicht geheilt werden. Und ich bete, dass du sie heilst. Gewähre es, Herr. Wir sind nur menschliche, körperliche Wesen und können nur das Wort predigen und sagen, was du sagtest, dass es wahr ist. Du bist der Einzige, der es wirklich machen kann. Ich bete, dass du es gewähren mögest im Namen von Jesus. Amen. Gebt mir jetzt eure ungeteilte Aufmerksamkeit, nur einen Augenblick. Setzt euch einige Augenblicke. Soweit ich weiß, ich kenne niemand hier im Gebäude. Ihr müsst nicht hier sein, um geheilt zu sein, dass jeder weiß das. Da war einmal eine kleine Frau, auch sie hatte keine Gebetskarte und sie berührte sein Kleid und er wandte sich um und sagte, wer hat mich berührt? Und alle leugneten es. Er schaute und er sah die kleine Frau, sie konnte sich nicht verbergen, denn der Geist Gottes leitete ihn zu ihr, denn er war das Wort und er führte ihn zu ihr und er sagte ihr, ihr Problem, sie hatte einen Blutfluss und sie wurde geheilt. Sie glaubte es und plötzlich fühlte sie in ihrem Leib, dass der Blutfluss aufgehört hatte. Er hatte angehalten. Er ist genau derselbe heute. Ihr braucht nicht hier zu sein. Die Bibel sagt im Neuen Testament jetzt, dass Jesus Christus unser Hohepriester ist. Glauben wir das? Der einzige Hohepriester, den wir haben, der einzige Fürsprecher zwischen Gott und den Menschen ist der Mann, Jesus Christus. Glaubt ihr das? Und die Bibel sagt, er ist ein Hohepriester, der berührt werden kann durch die Gefühle unserer Schwachheit. Wie viele wissen das? Erhebt eure Hand. Ich bin nicht unter Fremden, was dieses Wort betrifft. Wie würde er handeln, wenn wir ihn berühren könnten? Er würde genauso handeln wie damals, als er hier war, denn er ist dasselbe gestern, heute und für immer. Stimmt das? Ihr glaubt einfach, sage einfach, Herr, ich war in den Versammlungen, ich werde heute glauben,
Ich werde nicht meine eigenen Gedanken nehmen. Ich werde von ganzem Herzen glauben, dass du da bist. Ich habe eine Not und ich glaube, dass du mir hilfst. Tut das einfach, werdet nicht nervös, seid ganz ruhig und voller Glauben. Die Gabe des Glaubens ist nicht etwas, das ihr nehmt und dann etwas tut damit. Die Gabe des Glaubens ist, euch selbst aus dem Wege zu gehen. Die Gabe, euch selbst aus dem Wege zu gehen. Hier steht eine Frau. Vater Gott weiß, dass ich die Frau noch nie gesehen habe in meinem Leben. Sie ist eine total Fremde. Hier sind etwa 2-3 Menschen, die ich kenne. Ich glaube, Frau Well sitzt dort, die Frau von Bruder Lee. Und da sitzen 3-4 Jungen da. Ich glaube, das sind alle, die ich gesehen habe in der Versammlung. Ich glaube, hier ist Bruder Anthony Milano von New York, Bruder Pat Tyler von Kentucky. Außerhalb diesen, ich weiß, Fred Sotman ist irgendwo, ich hörte ihn Amen rufen. Das sind, glaube ich, etwa alle. Der himmlische Vater weiß das. Und diese Frau hier steht hier und ich habe sie nie gesehen. Ich habe keine Idee, weshalb sie hier ist. Sie ist einfach eine Frau, die hier auf die Plattform kommt, genauso wie ihr dort sitzt. Nun, wenn diese Frau eine Not hat, wenn ich ihr helfen könnte, würde ich es sicher tun. Es würde davon abhängen, was sie braucht. Wenn es Geld wäre, dann könnte ich vielleicht $5 oder $10 geben. Wenn das nicht so ist, dann weiß ich es nicht. Ich könnte ihr einen Scheck geben und wenn ich meinen Zahltag bekomme, nächsten Monat dann bezahlen. Aber wenn sie jetzt Probleme im Haus hätte, dann könnte ich sagen, hole deinen Mann, wir wollen miteinander reden, vielleicht kann ich euch helfen. Oder wenn sie nach Hause müsste, könnte ich jemand bitten, dass er sie nach Hause nimmt, wo sie auch wohnt. Ich weiß es nicht. Aber wenn es Krankheit ist, dann weiß ich nichts. Ich kenne die Frau nicht. Aber jemand ist hier. Dieses Wort hat verheißen, die Dinge, die ich tue, werdet auch ihr tun. Was wäre nun, wenn diese Frau krank wäre? Vielleicht hat sie Krebs, vielleicht hat sie Tuberkulose oder etwas, wo Medizin nicht hilft in diesem Stadium. Und ich könnte auf keine Weise sie heilen, diese Frau. Aber wenn er mir offenbaren kann, was sie möchte, genauso wie er es mit der Frau am Brunnen tat, oder er sagte, Nathanael, Simon, sagte, dein Name ist Simon, du bist der Sohn des Jonas, von nun an wirst du Petrus genannt werden, das bedeutet kleiner Stein. Wenn er nun etwas in dieser Weise tun würde, in der Gegenwart von euch allen, dann zeigt es nur, dass dieses Wort wahr ist. Wer würde es glauben? Ist jemand hier, der die Frau kennt? Erhebt eure Hand. Ja, viele kennen sie. Der Vater weiß, dass ich sie nicht kenne. Aber wir wollen jetzt sehen, was er sagt. Wäre das nicht ein Paradox? Ich weiß nicht, was ihr fehlt. Ich weiß nicht, weshalb sie hier ist. Ich weiß nichts über sie, aber Gott weiß das. Ich werde jetzt zu der Frau sprechen. Das ist die erste Person, die ich vor mir habe seit etwa 3 Monaten. Ich möchte zu der Frau sprechen, einen Augenblick, weshalb, um ihren Geist zu kontaktieren, wie es Jesus tat mit der Frau am Brunnen, um ihren Geist zu kontaktieren. Wenn der Herr Jesus, meine Frau, mir offenbaren kann, was mit dir nicht stimmt, oder weshalb du hier bist, oder etwas, wo du weißt, dass ich nichts darüber weiß, etwas in dieser Weise, würdest du glauben, dass er es ist? Es müsste er sein? Wenn er es tut, dann werden wir alle dankbar sein, weil wir wissen, dass sein Wort stimmt und wir können Vertrauen darin haben. Wenn er offenbaren kann, was dein Problem ist, wenn er mir offenbaren kann, was dein Problem ist oder etwas darüber, das zeigt, dass ein Geist da ist irgendwo, der dich kennt und du weißt, ich kenne dich nicht und dann ist es nicht der Mann, es ist der Geist. Das hat Gott verheißen zu dieser Zeit von Ephesus. Glaubst du, dass das die Wahrheit ist? Möge er es gewähren. Ich sehe eine Sache, sie leidet mit einem Stirnhöhlenleiden. Das stimmt. Erhebe deine Hand, Schwester. Aber dieses Nebenhöhlenleiden würde nicht bewirken, dass du immer Schnupfen hast und so weiter. Du hast auch Heufieber. Das stimmt. Du bist nicht von Phoenix. Du bist von einem Ort, wo viele Bäume sind. Du bist von Flagstaff. Glaubst du, Gott kann mir sagen, wer du bist? Du bist Frau Earl. Stimmt das? Stimmt es nicht wahr? Geh und glaube. Alles wird vorüber sein.
Ist er nicht derselbe gestern, heute und für immer? Nun, der himmlische Vater weiß. Seht, das bestätigte Wort, das bin nicht ich. Ich bin einfach ein Mann. Genau wie dieses Mikrofon. Es ist stumm, wenn ich nicht darin spreche. Und so ist der Mann, ein Mensch, er ist stumm, es ist der Geist und dieser Geist ist auch unter euch. Er ist der Heiler, nicht ich. Wie geht es dir, mein Herr? Ein anderer Mensch, eine Person, die ich nicht kenne, ich kenne den Mann nicht. Soweit ich weiß, habe ich ihn in meinem Leben noch nie gesehen. Aber dieser Geist, der Heilige Geist, ist Jesus Christus, es ist derselbe Geist. Der gesalbte eine, Jesus der Mann, war der Sohn Gottes, aber der Heilige Geist, der über ihm war, war Gott. Mein Vater wohnt in mir, seht ihr? Es ist der Heilige Geist und es ist immer noch Gott. Wenn ich mir selbst und der Mann sich selbst aus dem Wege gehen kann, wenn dieser Teil tot ist, dann soll der Geist des Lebens wirken. Deshalb warte ich einen Augenblick, um zu sehen, was geschieht, damit die Salbung beginnen kann. Wenn Gott der Herr, in dessen Gegenwart wir sind, mir offenbaren wird, mein Herr, was dein Problem ist, oder etwas, das du getan hast, oder etwas über dich, irgendetwas. Normalerweise würden wir etwas länger reden, aber da stehen viele in der Reihe. Aber wenn er mir sagt, was dein Problem ist, würdest du glauben, dass ich sein Diener bin? Glauben, dass er gegenwärtig ist? Ein Bruch leiden? Stimmt das? Ihr sagt, wie wurde das getan? Ich wüsste es. Niemand kann das erklären. Es ist ein Paradox. Damit ihr seht, ich sehe noch etwas. Da war ein Untersuch. Du hast auch ein Herzleiden. Erhebe deine Hand. Herr Anderson, geh nach Hause. Jesus Christus hat dich gesund gemacht. So ist es. Glaube einfach. Wie geht es dir, mein Herr? Wir kennen uns nicht. Ich kenne dich nicht. Soweit ich weiß, ist es das erste Mal, dass ich dich gesehen habe. Aber er kennt beide von uns. Weißt du, weshalb dies geschieht? Es ist seine Gnade, die dies erlaubt, damit diese Menschen gottesbewusst werden. Ich weiß gar nichts über dich. Ich habe keine Möglichkeit, es ist ein fremder Mann, der hierher kommt. Es wäre ein vollständiges Paradox, wenn etwas geschieht, dass ich weiß, was verkehrt ist mit dir, etwas, das geschah, oder etwas, das du getan hast, oder etwas, das du nicht hättest tun sollen, etwas über dich. Das müsste ein Paradox sein, denn niemand könnte das wissen, außerhalb der Offenbarung des Unsichtbaren. Das stimmt. Wenn er das tun kann zwischen dir und mir, damit die Versammlung nicht als Schau, sondern dass sie sehen, dass Ephesus hier ist. Dies ist die Sache, welche Brücken schlägt zwischen Denominationen und dem Land der Herrlichkeit. Er hat es verheißen, dass sie sicher sind, dass das, was wir reden, die Wahrheit ist. Um dich zu kennen, du weißt, ich kenne dich nicht. Erhebe deine Hand, dass es die Menschen sehen. Ich habe den Mann noch nie gesehen in meinem Leben. Er ist einfach ein Mann, der hier steht. Frag doch die anderen. Aber du leidest an einem Bruchleiden. Du hast auch Hämorrhoiden. Das stimmt. Du bist von weit her gekommen. Du bist nicht einmal ein Amerikaner. Du bist ein Kanadier. Du hast einen Sohn mitgebracht. Er hat ein geistiges Problem. Soll ich dir sagen, woher du bist? Du kommst von der Provinz Saskatchewan, von Saskatoon, von der Stadt. Glaube von ganzem Herzen und Gott wird dich gesund zurücksenden nach Hause mit deinem Sohn. Glaubst du es? Gott segne dich. Glaubt ihr? Gott, der Herr, bleibt immer noch Gott, kein anderer als er. Wie geht es dir? Hier ist eine Frau, ich kenne sie nicht, sie ist vielleicht ein bisschen älter, ich habe sie noch nie gesehen. Einfach eine Frau, die hier steht. Ich muss mich beeilen, denn wir haben nur noch 7-8 Minuten.
Schau hier, glaubst du, dass diese Dinge wahr sind, von ganzem Herzen? Du weißt, es ist unmöglich für mich zu wissen, was mit dir verkehrt ist oder überhaupt etwas zu wissen, aber für Gott ist es nicht unmöglich, denn er kennt die Menschen vor, da eine Welt war, stimmt das? Wie viele glauben, dass das so ist? Jedes Mal, wenn ihr eure Augen schließt, er ist unendlich und durch seine Gnade hat er uns dieses Evangelium präsentiert, dieselbe Sache, die er verheißen hat. Und da ist ein Himmel, in dem wir gehen. Und gerade jetzt sind wir in diesem Ephesus. Wir gehen aus einer Sache heraus, hinein in eine andere. Du hast so viele Dinge, die nicht stimmen, Komplikationen, so viele Dinge sind verkehrt. Du bist nicht von hier, du kommst von Westen, du bist von Kalifornien. So ist es. Du hast auch einen Sohn, der leidet. Das stimmt. Da ist etwas, ich sehe immer Wasser, ein großer See. Oh, du hast jemanden, der dir nahe steht, der in Chicago lebt und mich kennt. Das stimmt. Das ist wahr. Und du weißt, dass ich dich nicht kenne. Glaubst du, Gott weiß, wer du bist? Frau McGuire, das ist dein Anliegen. Geh heim und danke Gott. Wie geht es Ihnen? Sehr junge Person. Aber Krankheiten respektieren keine Personen. Wie viele wissen das? Wir wissen, dass es kein Ansehen der Person gibt und kein Respekt vor Personen. Wenn du von ganzem Herzen und von ganzer Seele glauben kannst, dann werde ich dieses Asthma verlassen, wenn du von ganzem Herzen glaubst. Glaubst du, Schwester, dass ich das Brustleiden verlassen wird und du gesund wirst? Was hast du berührt? Sie steht etwa 20 Fuß von mir oder mehr. Sie hat den Meister berührt. Spannung in den Nerven. Du wirst gesund werden. Diese junge Frau steht für eine noble Sache hier. Sie ist eindeutig eine Fremde für mich. Ich habe die Frau nie gesehen. Aber sie wurde durch jemand anderen hergebracht und sie wurde hergebracht, weil sie ein Tonband hörte, das ich gemacht habe. Und sie ist hier, weil sie die Taufe des Heiligen Geistes sucht. Genau deshalb ist sie hier. Das stimmt, junge Frau. Komm, teure Gott, möge dieses Kind, das hier steht, das hervorbricht aus der Dunkelheit zum Licht, möge sie den Heiligen Geist empfangen, nach Hause gehen zu ihren Geliebten, zeigend, was Jesus für sie getan hat. Amen. Gott segne dich, zweifle nicht, glaube. Gott kann alle Arten von Nervosität heilen, glaubst du das? Asthma und so weiter und dich gesund machen. Geh, glaube von ganzem Herzen, Gott segne dich, Bruder. Wie alt bist du? Vor nicht allzu langer Zeit kamst du aus der Nervosität heraus. Schwächeanfälle und alles Mögliche, alles geschieht mit dir, aber jetzt hat es dich verlassen.
How old are you? You have to come out of that nervousness for too long, don't you? Having all kind of weary spells and everything happening to you. But it's left you now. God heals nervous and stomach trouble too. Do you believe that?
Gott heilt auch Nervosität und Magenleiden. Glaubst du das? Dann geh, esse, was du möchtest. Jesus Christus liebt dich. Glaubt ihr alle dort draußen? Alle von euch? Hier sitzt ein Mann in einem Hemd, er schaut mich an, jetzt schaut er auf sein Hemd. Ja, glaubst du, dass Gott auch Drüsenleiden heilen kann und dich gesund machen? Du glaubtest zur selben Zeit, als dieser kleine Junge geheilt wurde von diesem Asthma, geh von hier, du wirst gesund werden, glaube von ganzem Herzen. Da sitzt eine Frau neben deiner Frau. Glaubst du, dass auch deine Augen gesund werden? Glaubst du, dass Gott dein Augenleiden heilt? Steh auf, erhebe deine Hand, wenn du für das gebetet hast. Seht, was hat sie berührt? Jesus, den Sohn Gottes. Glaubt ihr? Glaubst du, junger Mann? Gott kann diese Blutkrankheit heilen und dich gesund machen. Glaube, und dieses Diabeteszeug wird dich verlassen. Glaubst du? Kommt, mein Herr. Du hast ein Magenleiden. Glaubst du, Gott kann es heilen und dich gesund machen? Geh, glaub es, und du wirst gesund sein. Er hat dich gesund gemacht. Komm, bring diesen kleinen Jungen. Schau hierher, mein Sohn. Du kommst von weit her. Manchmal bringt ein Wechsel in der Höhe oder im Klima eine Heilung bei Asthma-Zuständen. Aber einer kann sicher heilen, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er gab seinen Sohn, dass du geheilt wirst. Glaube das von ganzem Herzen und es wird ihn verlassen. Er wird normal werden. Gott segne dich, Schwester. Glaubt ihr? Bringt Gott immer noch Paradoxe hervor, das Unerklärbare über jeder Vorstellung, Dinge, welche die Menschen normalerweise nicht verstehen, wie könnten sie auch, aber es ist doch die Wahrheit, nicht wahr? Wie viele fühlen und wissen in eurem Geist, dass etwas hier ist, das über dem menschlichen Verständnis ist? Ich glaube, wir haben mindestens 15 Menschen in die Reihe gerufen, alle hier. 4 oder 5, 6 draußen ohne Gebetskarte, wo sie immer waren, dort in der Versammlung. Aber gerade hier haben wir noch eine Minute Zeit, bis wir schließen. Hat er nicht gehandelt, wie er sagte? Wie viele glauben, er ist derselbe gestern, heute und für immer? Wir fühlen seine Gegenwart und jetzt haben wir seine Gegenwart gesehen. Eure Augen haben gesehen, eure Ohren haben verstanden und Gott hat vor euren Augen seine Gegenwart bestätigt und das, was ihr immer gefühlt habt, was euch verurteilte, als ihr verkehrt wart und euch sagtet, es nicht zu tun, dieser selbe Gott wurde sichtbar vor euch heute Nachmittag in seinen Werken. Wie viele können sagen Amen? Sicher, er ist hier.
Now you've seen his presence. Now your eye has seen, your ears have understood, and God has confirmed before your eyes his presence, and that what you feel all the time, it condemns you when you're wrong, tells you not to do that. That same God has become visible to you here this afternoon in his works. How many says amen to that? Sure did. Now he's here.
Is there one here? Ist einer unter uns, der nie ein Christ war, nie bekannte oder nie in eine Gemeinde ging? Möchtet ihr aufstehen und sagen, ich möchte aufstehen, nicht wegen dir, Prediger, aber ich möchte stehen, während ich in der Gegenwart dieser Person, Jesus Christus, bin, welcher der Heilige Geist über uns ist, jetzt, ich möchte aufstehen und sagen, rette mich von meinen Sünden, mehr sollt ihr nicht tun, steht einfach auf und das wird ein Zeugnis sein, mehr braucht ihr nicht zu tun, sage, ich will ein Christ sein, steht auf und dann setzt euch wieder, ist jemand im Gebäude, wie viele sind im Gebäude? Ich sollte sagen, sind mehrere da? Wie viele im Gebäude möchten aufstehen und sagen, ich war verkehrt? Herr, vergib mir. Ich stehe auf als Zeugnis, dass ich verkehrt war und setze mich wieder, während ich in deiner Gegenwart bin. Ich werde aufstehen. Einer ist noch einer. Gott segne dich. Ist noch einer? Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich, Bruder. Gott segne dich dort hinten. Ist noch jemand? Ich war verkehrt. Gott vergebe mir. Ich war verkehrt. Es tut mir leid, Herr. Gott segne dich. Gott segne dich. Ist jemand hier, der zweifelt an diesem Dienst und ihr seid jetzt überzeugt, dass es die Wahrheit ist? Erhebt einfach eure Hand und sagt, Herr, vergib mir. Hebt eure Hand und sagt, ich war ein bisschen im Zweifel, Bruder Brennan. Alles ist vorüber. Hebt eure Hand. Nicht ein, ich danke euch. Wie viele glauben, dass nicht ich es sein kann, sondern Christus, der Sohn Gottes, und ihr werdet Größeres als diese sehen, solange ihr glaubt. Bleibt einfach bei Christus und ich tue mein Bestes, auch bei ihm zu bleiben. Wie viele hier sind krank und bedürftig? Erhebt eure Hand. Ich bin krank, Bruder Brennan, ich bin bedürftig. Seht doch die Menschen. Werdet ihr einfach meinem Wort glauben? Legt einander die Hände auf, während ich meine Hände gegen euch ausstrecke. Lasst uns beten. Teurer Gott, ich bringe dir diese kleine Versammlung heute Nachmittag, wo wir gehört und das Wort gelesen haben. Wir wissen, dass jedes bisschen die Wahrheit ist, denn es ist dein Wort. Wir glauben nicht nur jetzt, dass es die Wahrheit ist. Wir wissen, dass es die Wahrheit ist. Wir haben dich gesehen, dass du etwas getan hast, dass die Leute wissen, dass immer noch neben all den Paradoxen der Welt und des Raumes und den natürlichen Gesetzen Gottes können wir hier sehen, wo das Gesetz des Todes in menschlichem Leibe wirkt, wo Wissenschaft versagt, die Sache zu heilen durch ihre Forschung. Herr, wir sind dankbar für diese Menschen. Wir wollen sie nicht für klein erachten. Wir danken für sie, aber wenn es so weit kommt, dass wir nichts mehr tun können, dann sehen wir, wie deine große Hand hereinkommt. Wir wissen, dass kein Mensch sie heilen könnte. Es müsste ein Arzt sein oder irgendeine Medizin. Aber dann zu sehen, wie der Sohn Gottes herabkommt, der eine Verheißung gebracht hat, die wir alle glauben, und jede Person, die die Hand aufhielt und nicht gerettet war und gerettet werden wollte, Herr, etwas warnte ihre Herzen. Einige sagten, dass sie verkehrt sind, vielleicht abgefallen und sie wollten zurückkommen. Ich bete, dass du jeden von ihnen zurücknimmst, denn sie wissen, Herr, viele von ihnen kennen mich oder haben von mir gehört während all den Jahren und sie wissen, dass nichts Gutes in einem Menschen ist, vor allem nicht in mir. Wie könnte etwas Gutes sein? Aber doch haben sie das Wort Gottes, das verheißen war, kundgetan gesehen und sie sind überzeugt, dass es die Wahrheit ist und sie haben es angenommen. Viele hier konnten nicht auf die Plattform kommen. Vater, du bist mein Zeuge, dass ich nie sagte, ich könnte etwas tun. Ich kann mich nur dir anschmiegen, dass du mich aus dem Wege nimmst und deinen Geist hineinlegst, um zu wirken. Nun, Vater, wir können sehen, eine Person kann es tun und die andere. Ich bete, dass sie einander die Hände auflegen, füreinander beten, dass die Kranken und Leidenden geheilt werden, gerade jetzt, dass der große Heilige Geist durch das Gebäude geht und alle heilt. Rette alle, Herr. Gib solch eine Erfahrung, gieße den Heiligen Geist aus auf diese Versammlung. Oh, wir erwarten große Dinge diese kommende Woche. Möge es so sein, Herr, gerade jetzt im Namen von Jesus Christus.
Save everyone, Lord. Give such an experience. Pour out the Holy Ghost, Lord, upon this audience. Oh, we're looking for you to do great things this coming week. Just let it be so, Lord. Right now, in the name of Jesus Christ. Now let us all stand.
Lasst uns alle aufstehen. Glaubt ihr von ganzem Herzen? Möchte unsere Schwester doch zum Klavier gehen und uns den Akkord geben für das Lied Ich will ihn preisen, ich will ihn preisen? Habt ihr das gehört? Lasst es uns miteinander singen. Wir hoffen, euch morgen Abend zu treffen. Wir werden euch in einigen Momenten entlassen. Ich möchte mit euch dieses Lied singen. Lasst uns die Hände erheben. Ich möchte ihn preisen. Das Lamm preisen, das für Sünder geschlachtet wurde. Gebt ihm alle Ehre, ihr Menschen. Denn sein Blut hat alle Schuld hinweggewaschen. Lasst uns jetzt unsere Häupter beugen für das Entlassungsgebet. Bruder Jewel Rose wird uns entlassen. Gott segne dich, Bruder Rose.